Bärbel Schäfer, der Sonntagstalk in HR3.
Guten Morgen, ihr hört den HR3 Sonntagstalk. Ich bin Bärbel Schäfer und Sonntag, den kann ich mir immer nur mit ein nennen oder mit ein näher teilen. Und heute kann es nur eine geben. Sie hat eine eigene Fernsehshow in der ARD. Sie ist auch witzig, aber eben nicht nur. Sie provoziert, sie setzt Themen, sie hat eine klare Meinung, sie kann sehr derb sein und ist heute mein Gast im HR3 Sonntagstalk. Herzlich willkommen, Caroline Kebekus. Guten Morgen.
Hallo, guten Morgen.
Wir werfen heute ein Scheinwerferlicht auf dein erstes Buch und dass patriarchalische Strukturen der Gleichberechtigung im Weg stehen. Ehrlich gesagt, das ist für uns Frauen ja nicht neu. Aber du hast einen Scheinwerfer geworfen auf die Konkurrenz unter uns Frauen und hast das zum Thema gemacht. Mhm. Warum?
Das ist so ein komisches Gefühl gewesen, das ich irgendwie schon immer hatte. Also, dass es zwischen Frauen eine Konkurrenz gibt, die anders ist als die Konkurrenz unter Männern. Also wenn Männer um einen Job konkurrieren oder um eine Position, dann habe ich das Gefühl, dann ist das ein offener Kampf sozusagen. Ne? Dann ist das klar besprochen und dann wird das ausgefochten und am Ende profitiert man voneinander.
Haben die Männer andere Waffen? Nutzen die andere Waffen als wir im Kampf?
Das auf jeden Fall. Und die sind halt einfach anders kompetitiv. Ne? Also ich beobachte das auch, wenn zwei Jungs irgendwie rangeln und so, dann sagt man, ja komm, ne, das sind Jungs, die müssen sich mal austesten. Und bei Mädchen geht man mal eher dazwischen und sagt, ey Leute, ihr schlagt euch jetzt hier bitte nicht die Köpfe ein. Ich weiß nicht, ich habe früher viel getanzt und ich war in so einer Gruppe, ne, wir haben vielleicht zweimal an so Wettbewerben teilgenommen. Aha. Aber da weiß ich noch, da war immer so das Motto, hey, Hauptsache wir sind dabei. Hey, ist doch schön mitzumachen. Da gab es zwar untereinander so die Konkurrenz, wer darf in der ersten Reihe tanzen, ne? Aber wenn wir verloren hatten, dann war das so, hey, ist doch schön dabei zu sein. Wenn die Fußballmannschaft von meinem Bruder verloren hat, dann wurde sich hingesetzt, dann wurde das analysiert, ne? Warum habt ihr verloren? Ihr müsst daran arbeiten und daran arbeiten. Weißt du, was ich meine?
Ja, ja, klar.
Das ist so ein ganz anderer Vibe. Und ich habe irgendwo mal gelesen, das habe ich auch im Buch zitiert, das war, glaube ich, irgendeine Wissenschaftlerin, die gesagt hat, Frauen wollen niemand anderen besiegen. Also wir wollen nicht gewinnen, wenn jemand anders wegen uns verliert, sozusagen.
Dann haben wir gleich den ganzen sozialen Rucksack und müssen uns Sorgen darüber machen, wie geht's denn jetzt der anderen und wie kann die damit umgehen. Erfahre ich heute noch bei Freundinnen, die dann in Führungspositionen oder in ganz bestimmte Positionen nach oben springen, machen die sich mehr Gedanken über die andere. Aber ehrlich gesagt, wenn man eine Position haben will, dann muss man doch mal die Rasierklingen am Ellbogen auch mal ausfahren, oder?
Ja, also.
Oder nicht?
Ja, doch, schon, klar. Also, ich finde, sich diese Konkurrenz zu haben, sich zu messen mit anderen, bringt einen ja auch weiter. Ich habe nur das Gefühl, dass wir eben in unserem Blickfeld, was so den Platz für Frauen angeht, ne, dass man den eher so beschränkt sieht. Also, zum Beispiel, früher, als ich angefangen habe, Comedy zu machen, da habe ich in Mixed-Shows gespielt. Ne? Das bedeutet, man hat so einen bunten Abend mit einem Moderator und dann vier Comedians oder fünf. Ne? Ich hatte so eine 10-Minuten-Nummer und da bin ich so in Köln und Berlin und Hamburg aufgetreten und habe das einfach geübt. Ne? Und dann habe ich eben angerufen, entweder bei den ModeratorInnen oder bei dem Veranstalter selber oder bei der Veranstalterin. Und dann habe ich gesagt, kann ich nächste Woche bei euch in der Show auftreten? Und dann war ganz oft so, ah, scheiße, wir haben zwar noch zwei Plätze frei, aber wir haben schon eine Frau. Ich habe wirklich damals nicht gedacht, ja, wo ist denn das Problem?
Ja, es sind ja auch 8 Männer in der Show, warum können wir nicht 2 Frauen sein?
Ja, genau, aber das war so normal für mich, dass ich dann gesagt habe, ach so, ja, stimmt, klar, natürlich, ist ja schon eine Frau.
Tschüss, ich rufe nächste Woche wieder an.
Genau.
Also man zieht sich automatisch zurück, aber heißt das, wenn man, das kennt man ja, wenn man plötzlich ein Bewusstsein für ein Thema hat, also wenn sich diese Sehkraft fokussiert auf ein ganz bestimmtes Thema, dann fragt man sich doch eigentlich immer, warum war ich vorher da eigentlich so blind?
Genau, also ich glaube, dass es uns alle wahnsinnig bereichern würde, wenn man einfach Frauen viel mehr Platz zugestehen würde, weil wir sind ja wahnsinnig vielfältig. Ja? Uns gibt es in allen Formen und Farben. Und wenn man jetzt das Beispiel nimmt von diesen Mixed-Shows, dann hat man das Gefühl, es gibt immer nur die eine Frau, die quasi alle Frauen abbildet. Und die ist dann auch noch möglichst weiblich. Ne? So wie ich eben früher auch super gerne genommen wurde natürlich in jede Mixed-Show. Ich war ganz schnell in Fernseh-Mixed-Shows und so, wo andere KollegInnen irgendwie jahrelang da rumgetingelt sind und nie eingeladen wurden, wurde ich super schnell an alle Positionen gesetzt, weil ich halt alles so vereint habe. Ne? Ich war so der Prototyp Frau, so ein bisschen wie die Schlumpfine bei den Schlümpfen. Weil die Schlumpfine ist der einzige Schlumpf oder die einzige Schlümpfin im ganzen Dorf, die einfach nur Frau ist. Die hat keinen Charakter, also der Charakter ist weinerlich und die, ich weiß noch, dass sie immer Tränen überströmt aus Konflikten abgehauen ist. Das war so ihre einzige Eigenschaft. Aber ansonsten ist sie einfach Frau. Also sie repräsentiert alle Facetten, die man als Frau so hat und die sind leider sehr einfach und platt. So wie ich mich dann irgendwann gefragt habe, komisch, ich habe ja in diesen Mixed-Shows habe ich 4 Männer und eine Frau. Der Gedanke ist ja, okay, wir nehmen eine Frau, weil die reden ja eh alle über Handtaschen und dass sie nicht einpacken können oder so oder dass sie keinen Freund finden oder wie auch immer. Aber ich habe 4 Männer, wo der eine ist groß und dünn und redet über seine Beziehung zu seiner Frau, die er scheiße findet. Als ich angefangen habe, war jede Nummer von jedem Mann auf jeder Comedy-Bühne, war, wie dumm seine eigene Frau ist und wie sehr sie ihn nervt. Hm. Das finde ich auch schon mal geil. Traurig. Und das haben eigentlich alle Männer erzählt, nur der eine hat dann noch jongliert und der andere hat Klavier gespielt. Aber dass man 2 verschiedene Frauen hatte, wenn überhaupt, dann mussten die unglaublich unterschiedlich sein. So eine hat dann nur Gesang gemacht oder so. Aber es hat wirklich Jahre gedauert, bis ich die ganzen Kolleginnen, von denen mir erzählt wurde, von den anderen Kollegen, ne, es gibt hier noch Vera Deckers und Ramona Schuhkraft und weiß ich nicht wen noch, die habe ich ja jahrelang nicht kennengelernt.
Also ist deine Kontaktliste jetzt ziemlich lang, liebe Caroline Kebekus. Wir reden weiter heute im hr3 Sonntagstalk. Gleich mehr mit dir. Caroline Kebekus ist mein Gast heute im hr3 Sonntagstalk. Sie will den Finger in die Wunde legen. Es kann nur eine geben, heißt ihr erstes Buch. Und wir kennen sie natürlich als Comedienne aus der ARD-Show, der Caroline Kebekus-Show. Und wie wahr der Titel ist, sieht man an den Schlümpfen, haben wir eben drüber gesprochen, der Bibel oder vor allen Dingen im Märchen. Caroline, es kann immer nur eine Frau geben, die in der Hauptrolle auftaucht. Komisch.
Es gab immer nur die eine in allen Grimms Märchen und was aber noch entscheidend ist, ist, dass die als eigene Eigenschaft nur diese Schönheit hat. Mhm. Also es gibt ja keine Prinzessin, gut, Aschenputtel hat wahnsinnig gut sauber gemacht, aber ich weiß jetzt nicht, ob man
okay,
das...
Okay, das ist jetzt keine Kernkompetenz.
Ne, aber ansonsten ist, also Schneewittchen ist schon mal strunzend dumm, weil die natürlich weiß, die Königin will sie umbringen. Und das, was passiert ist, da klopft dann jeden Tag irgendwie 3-mal hintereinander, klopft die böse Königin, die sich verkleidet hat, an der Tür und verkauft der irgendwas Vergiftetes.
Und die macht immer wieder auf.
Und macht immer wieder auf. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Nach dem ersten Mal, da wäre ich ja schon dann skeptisch. Ne? Da würde ich ja beim zweiten Mal klopfen, würde ich sagen, Leute, ich habe echt schlechte Erfahrungen gemacht. Aber sich dann so blenden lassen. Ich glaube, das zweite, was sie gekauft hat, war doch ein vergifteter Kamm oder so, ne? Ja. Dass sie dann auch noch so eine materialistische Bitch ist, die dann so, oh, was ist aber ein besonders schöner Kamm, den kaufe ich jetzt. Und dann am Ende, also aber ein drittes Mal die Tür aufzumachen.
Da denkt man auch.
Einen Apfel zu trennen. Ja. Also das ist wirklich, ne? Also Haare schwarz wie Ebenholz, aber Hirn klein wie eine Erbse.
Aber neben Schönheit wäre dann ja auch noch die Boshaftigkeit. Also die Hexe und die böse Stiefmutter, die immer wieder klingelt und auch immer wieder eine Rolle in Märchen spielt.
Ja, alle anderen Frauenrollen außer der Prinzessin sind eben meistens die Hexen, die Stiefmütter, die Stiefschwestern, die bösen Königinnen oder bösen Feen. Und die neiden der Prinzessin immer das eine, was sie hat, nämlich die Schönste zu sein. Also sie ist nie einfach nur schön, sondern sie ist immer die Schönste im ganzen Land. Und dann ist das eben das Erstrebenswerte. Ne? Und nie hat die Prinzessin irgendwelche verbündete Frauen. Also es sei denn, man sagt jetzt diese komische Fee, die der Kleider geschenkt hat, dem Aschenputtel und so. Aber die klammer ich jetzt mal aus. Ne? Ansonsten ist wirklich...
Ansonsten warten die jahrelang, jahrhundertelang auf irgendwelche Prinzen, die sie dann aus ihrem Elend befreien.
Richtig.
Also, und diese Märchen, muss man ja auch ehrlich sagen, sind dann von Männern geschrieben und prägen, würdest du sagen, bis heute auch das Bild von Frauen untereinander?
Auf jeden Fall. Dieses Grundbewusstsein. Ne? Meine Oma zum Beispiel hat früher zu mir gesagt, wenn ich hingefallen bin, wenn du heiratest, dann ist das vorbei. Also dieses
das hat meine auch immer gesagt. Wenn du heiratest, ist die Kruste weg.
Ja, und
ich fand die Kruste dieses, eigentlich immer ganz super.
Ja, ne? Das war, kann man auch gut drin so
piddeln. Rumpiddeln und das stand immer so für eben wild sein, draußen sein und ja. Genau.
Aber dieses irgendwann auserwählt werden, die eine sein, die auserwählt wird, weil sie einfach nur die schöne Trophäe ist, das ist schon etwas, was sich so im Unterbewusstsein irgendwie festsetzt. Und dann hast du ja so ganz viele kleine Konkurrenzherde. Ne? Das geht schon im Kindergarten los. Ich weiß das noch ganz genau. Jedes Weihnachten wurde auch von den Kindergärtnerinnen das so unglaublich dramatisiert, welches Mädchen jetzt ausgewählt wird, um die Maria zu spielen. Die einzige, die schönste, die einzige Frau im ganzen Krippenspiel, die auch noch die jungfräuliche Mutter, also die höchste, erstrebenswerteste Position in der Bibel und sowieso war das natürlich, die Maria war sozusagen die Hauptfigur ja in dem ganzen Krippenspiel.
Du warst die Tanne.
Nee, ich war Schaf. Und das Einzige, was ich einmal in der Grundschule war, das glaube ich, da war meine Puppe Jesus. Das war mein einziger Ruhm. Ja. Also ich war quasi so.
Da warst du schon ganz, ganz weit vorne mit deiner Puppe. Aber wenn man jetzt da anfängt, darüber nachzudenken und wie wir gesagt haben, den Blick zu schärfen für diese Thematik, würdest du denn sagen, dein Buch ist eher eine Kritik an Männern oder eher an Frauen, auch jetzt mal die Augen zu öffnen und sich davon dann tatsächlich auch mal zu lösen?
Ich glaube, es ist beides und auch so ein bisschen Kritik an Gesellschaft. Mich hat einfach dieses Gefühl so krass fasziniert. Ne? Also ich habe das schon immer unterschwellig gespürt und habe dann irgendwann angefangen, mit anderen Frauen drüber zu sprechen. Und das ist so ganz schwierig, weil erstmal sagt man so, was? Nein, ich habe ganz viele Freundinnen und so. Mhm. Man denkt, ja, Freundinnen hast du viele, aber im Job gönnst du einer anderen Frau nicht die Scheiße unterm Fingernagel. Ne? Also wenn man das mal so anspricht, und ich habe da auch eine Nummer in meiner Soloshow gemacht, da merkt man richtig so im Publikum, dass die Frauen sagen, Scheiße, stimmt. Mhm. Das ist wirklich so. Und wir sind ja prozentual mehr. Ne? Also wir sind ja mehr als die Männer.
Ja, und unsere Fähigkeit ist ja auch zu kommunizieren. Also ich meine, alleine wenn man an das Feedback aus WhatsApp-Gruppen von unterschiedlichen Frauen denkt oder die Kommunikatoren, sind wir ja auch eben im Freundinnenkreis. Und dass wir das nicht besser nutzen.
Absolut.
Und diesen Aha-Effekt und diesen Augenöffner, den merkst du dann im Publikum tatsächlich?
Ja, den merke ich total. Also die Leute sind richtig so krass, das stimmt. Und ich kriege ganz viele Zuschriften, die sagen, ey, ich habe da noch nie so konkret drüber nachgedacht, aber ich gucke jetzt wirklich mal in meinem Team, mit wie vielen Männern arbeite ich eigentlich zusammen, mit wie vielen Frauen, mit wie vielen diversen Menschen arbeite ich eigentlich zusammen. Und das ist ja auch so was ganz Typisches, dass man als Frau, und so war ich auch, früher immer gesagt hat, ich kann irgendwie besser mit Männern. Ich kann irgendwie besser mit Männern, weil Frauen sind immer so zickig und irgendwie. Mhm. Also das war so eine Attitüde, die man sich selber gegeben hat. Und im Grunde war die wahnsinnig frauenfeindlich. Ne? Klar, man sucht sich einen Platz am Tisch bei den Jungs und wird genauso sexistisch sozusagen, indem man andere Frauen genauso bewertet, wie die einen Mann bewerten würde. Also warum bekämpfen wir uns und bekriegen uns über unser Aussehen?
Und reichen nicht einer anderen Frau die Hand und holen uns praktisch eine solidarische Partnerin mit an den Tisch.
Genau.
Also die Legende ist ja eigentlich so, es gibt immer den Bitchfight und da machen dich die Mädels gegenseitig fertig und können sich gar nicht unterstützen und supporten. Also diesen Spuk, damit müssen wir gleich mal aufräumen. Wir reden heute drüber mit Caroline Kebekus und die hat uns ihr erstes Buch mitgebracht. Es kann nur eine geben. Es ist Sonntag, Leute, und ich hoffe, ihr kennt den Menschen, der euch am Frühstückstisch gegenüber sitzt. Auf jeden Fall kennt ihr, glaube ich, meinen Sonntagsgast, Caroline Kebekus, natürlich aus der Heute-Show oder aus der ARD-Sendung, die Caroline Kebekus-Show. Und es gibt auch in ihrem Alter, glaube ich, wenige Dinge, die man dann zum ersten Mal macht. Caroline Kebekus hat ein Buch geschrieben, zum ersten Mal. Es kann nur eine geben. Was war denn das für dich, Caroline? Was war neu daran, ein Buch zu schreiben?
Also ich muss sagen, ich kriege viele Angebote, ein Buch zu schreiben. Und es war für mich immer, also erstmal zeitlich nicht möglich. Und ich habe ja durch meine Sendung und dadurch, dass ich immer wieder Shows schreibe für die Bühne, eine gute Verwertungsmechanik. Ne? Also alles, was mich inspiriert und so, das kann ich direkt verarbeiten. Und
eigentlich brauchtest du das Buch gar nicht. Aber
ja, also sagen wir mal, diese Angebote, ein Buch zu schreiben, das war für mich immer so ein bisschen unnötig, ne? Und dann hat mich aber dieses Thema Konkurrenz unter Frauen eben schon länger beschäftigt. Und dann habe ich so gemerkt beim Programmschreiben, dass ich eine Nummer darüber geschrieben hat und mich das so innerlich so total antreibt. Eben weil ganz oft, wenn ich dieses Thema anspreche oder auch mit meinen Freundinnen darüber spreche, dass man so merkt, krass, wenn man das nur mal auf den Punkt bringt und merkt, wie absurd das ist, dann sind alle dabei, dann sind so alle am Start. Und dann dachte ich, okay, das ist natürlich jetzt ein Thema, wo es mich auch total interessiert, mehr darüber zu recherchieren, weil ich ja nur so ein diffuses Gefühl hatte, ne, wo ich mit anderen Frauen darüber gesprochen habe und die gesagt haben, ja, stimmt, das gibt so eine komische Konkurrenz und wir machen uns immer fertig. Aber so richtig belegt war das nicht und ich fand es einfach super spannend, da mehr drüber zu machen. Und dann habe ich Anfang des Jahres, ne, Lockdown, Corona, da habe ich einfach auch die Zeit gehabt und es hat wahnsinnigen Spaß gemacht.
Du regst uns jetzt alle zum Nachdenken an, sich selbst nochmal zu überprüfen, in was für einem Umfeld bin ich denn eigentlich? Weil, ich meine, Frauenpower, schreibst du selbst, steht schon mittlerweile auf so vielen T-Shirts drauf, ja. Feminismus hat die junge Generation erreicht. Es ist ja nicht mehr nur das Thema von Ali Schwarzer und den Frauen, die dann danach kommen. Auch die Jüngeren sind sehr, sehr aktiv. Ist die Future dann female? Können wir optimistisch sein? Was hast du bei deiner Recherche festgestellt?
Also wir sind jetzt bei circa 100 Jahre Frauenwahlrecht. Das Sexualstrafrecht wurde jetzt erst 2016 geändert, dass Nein jetzt auch Nein heißt und so. Und daran sieht man, finde ich, es sind sehr langsame, sehr kleine Schritte. Aber trotzdem ist ja diese Bewegung nicht aufzuhalten. Ne? Genau, wenn du jetzt guckst in der katholischen Kirche, die Frauen, die sich da formieren, die Kolleginnen von Maria 2.0, wo auch viele Männer dabei sind, die sagen, wir streiken, wir legen das Ehrenamt nieder. Und das ist das einzige Amt, was wir wirklich bekleiden können.
Und das Ehrenamt trägt an ganz vielen Stellen die katholische Kirche. Das muss man ja auch mal sagen. Und das bekleiden eben häufig Frauen.
Absolut. Und werden gleichzeitig absolut degradiert und zu minderwertigen Gläubigen gemacht. Durch diese Bewegung, was die an Kraft hat, was die an Zulauf hat, da sieht man einfach, dass das eine Bewegung ist, die man gar nicht aufhalten kann. Das ist was, was passieren wird. Ne? Also irgendwann werden die austreten aus der Kirche und die ganzen Entscheider in der katholischen Kirche, die tun so, als wäre diese feministische Bewegung etwas, was man einfach aussitzen müsste, was so ein bisschen eine Modeerscheinung ist. Ich glaube, das hat Christiane Florin, die Kollegin, auch mal gesagt. Als wäre das so, ah ja, die regen sich jetzt ein bisschen auf und dann ist das vorbei. Das ist nicht vorbei. Also das ist ja eine Stärke, die sich da entwickelt und die sich befruchtet. Und wenn man da einmal reingeguckt hat sozusagen, was möglich wäre und auch wie schlecht man eigentlich behandelt wird in dem Sinne, dann kann man da nicht mehr sagen, ja gut, denn jetzt kommt, ist es egal.
Würdest du denn sagen, der Feminismus von heute ist eher eine Diskussion über das Dafür und die Kraft zu zeigen, auch die Kraft des Miteinanders? Es ist ja auch ein Netzwerk, was sich vielleicht erst bundesweit, dann europaweit und vielleicht auch weltweit umspinnt. Anders als vielleicht noch vor 30, 50, 80 Jahren, da war es vielleicht eher eine Diskussion des Dagegenseins.
Also ich glaube, das ist etwas, was sich so ganz langsam ändert. Also, dass Frauen sich immer mehr vernetzen und auch das Unternehmen auch vor allen Dingen immer mehr merken, ey, da profitieren wir von, wenn wir einen gleichberechtigten Aufsichtsrat haben, wenn wir ein bisschen diverser aufgestellt sind. Es gibt ja Studien dazu, dass Firmen besser performen, wenn die 50-50, wenn Männer und Frauen gleichen Anteil haben an den Entscheidungen. Und gleichzeitig sind alle Entscheidungen, die Frauen mittreffen, die treffen die natürlich auch für Frauen. Und dann wird es gleichzeitig alles familienfreundlicher. Und ich glaube, so langsam kommt es schon an. Ne? Aber ich finde auch so lustig das Beispiel.
Aber man braucht so viel Geduld. Nervt dich das nicht manchmal auch, dass man denkt, okay, ja, wir rennen nochmal, wir schlagen uns nochmal die Stirn blutig an der Wand und da nochmal. Aber es braucht schon einen langen Atem. Manchmal denke ich, wie könnte man denn so einen Gang höher schalten oder schneller schalten?
Na, es gibt ja so ein paar Sachen, wo ich absolut dafür bin, sowas wie die Frauenquote zum Beispiel, ne? Dass man das wirklich weiter durchzieht und auch strenger durchzieht und nicht sagt, Unternehmen können sich selber eine Quote setzen. Oh, dann nehme ich null. Ja, prima.
Danke.
Das ist ja toll. Weil natürlich muss man ja irgendwo ansetzen. Wir können doch jetzt nicht noch mal 50 Jahre warten, bis sich das von selber reguliert hat. Dann gibt's halt jetzt mal eine Frauenquote, so wie es vorher halt eine Männerquote gegeben hat. Ne? Dann ist das jetzt, und wenn das jetzt erstmal ungerecht ist, ja, sorry, dann ist
war
das
ja auch lange Jahre vorher ungerecht. Und man muss ja auch noch mal sagen, wenn man auf die Zahlen noch mal guckt, also wir haben immer noch Gender Pay Gap, ist klar, Frauen verdienen um die 18% immer noch weniger als Männer pro Stunde. 70% der Beschäftigten im Einzelhandel, in Krankenhäusern, in Kindergärtnern, das tragen alles Frauen, ja. Wir halten, wie du auch schreibst, den Laden am Laufen. Also wir müssen auch noch mal gehen auf die Vorbilder, also dass vielleicht Frauen noch besser Vorbilder sein können für jüngere Frauen, für Frauen, denen wir die Hand reichen. Reden wir gleich drüber. Caroline Kebekus, heute unser Gast im hr3 Sonntagstalk. Ich hoffe, es geht euch gut am Frühstückstisch und ich habe mir einen sehr guten Gast eingeladen, auf den ich schon lange gewartet habe, Caroline Kebekus, und sie wirft einen Blick auf die Chancenbenachteiligung von Frauen. Das ist notwendig und das macht Caroline natürlich auch lustig, und die Frage ist eben, sind wir Frauen in ständiger Konkurrenz? Sind wir tatsächlich stutenbissig? Im Märchen, das haben wir eben schon besprochen, gibt es da so ein ziemlich stumpfes Frauenbild noch, und Caroline, du willst unseren Blick schärfen dafür, wie wir Frauen miteinander umgehen. Und in deinem Buch, es kann nur eine geben, schreibst du über deine beiden Power-Omas. Würdest du denn sagen, die waren für dich ganz klar Vorbilder?
Die waren auf jeden Fall auch Vorbilder, absolut. Meine eine Oma hatte so ein Mehrgenerationenhaus, die hat einfach den ganzen Laden geschmissen, ne? Die hat für jeden gesorgt, dann kam immer noch irgendein arbeitsloser Maler, Cousin von ihr, der dann mal 3 Monate da gewohnt hat, dann hat sie den auch noch durchgefüttert und so, das war alles gar kein Problem, ne? Also in so Sachen Organisation und Autorität vor allen Dingen war die ein totales Vorbild. Meine andere Oma war so wahnsinnig gelassen, ne? Ich weiß noch, da war sie so ungefähr 84 oder 85, da bin ich mit ihr allein im Auto gefahren, hat sie gesagt, oh, jetzt merke ich, dass ich alt werde. Und habe ich gesagt, oh Gott, Oma, wo merkst du das denn? Und dann sagt sie, ja, ich bin nur noch am Lachen. Mir ist alles so egal. Und dann dachte ich so, ey, das ist ein Lebenstraum. Wenn man als wirklich als Oma da sitzt und sagt, ist mir alles so egal. Ey,
gut, dass wir da beide schon eher mit angefangen haben. Ja, manchmal voll. Kann man die Sachen ja auch irgendwie nur weglachen. Wir alle erziehen ja auch Mädchen und Jungs, unsere Patenkinder, unsere eigenen Kinder, die Nichten und Neffen. Was würdest du sagen, könnte man denn da noch ein bisschen schrauben und ein bisschen besser machen, um dieses Thema, was dir ja so am Herzen liegt, Feminismus, dann auch noch mal stärker in den Vordergrund zu rücken oder subversiv so ein bisschen einzuarbeiten?
Ja, ich glaube, dass man auch sagen kann, man kann auch mal ruhig ein Wettrennen machen und mal gucken, wer ist am schnellsten von den Mädchen oder so. Das muss ja jetzt alles nicht übertrieben sein, aber ich habe so das Gefühl, das wird so voll ausgespart bei Mädchen. Mhm. Dass man sich ja nicht bekriegt untereinander und so. Man kann schon mal sich ein bisschen messen und das auch irgendwie fördern unter Kindern. Und ich finde auch dieses Auserwähltwerden von einem Mann so, das ist halt auch etwas, was man so in ganz kleinen Sachen schon beobachtet. Zum Beispiel, das hat jede Frau schon mal erlebt, wenn du im Kindergarten warst und in der Grundschule bist nach Hause gekommen, hat gesagt, Mann, der Kevin, der Blödmann, der hat mich getreten und bespuckt. Da hat meine Oma gesagt, der ist eigentlich verliebt in dich. Was? Der ist eigentlich verliebt. Ja, das ist doch ganz, also ich höre das heute noch, dass man zu Mädchen dann sagt, ja, der behandelt dich so schlecht, weil der dich eigentlich liebt.
Da muss man doch sofort den Uppercut und den Hook dem Mädchen beibringen, damit sie sich gegen Kevin wehren kann.
Ja, weil sonst wäre der Subtext ja, pass mal auf, das ist Liebe. Dir wird wehgetan und du musst das einfach aushalten, weil das ist Liebe. Und er kann nichts dafür.
Und du musst dir noch selbst den Rotz aus dem Gesicht wischen, wenn er dich noch angespuckt hat.
Genau. Ja, also das ist halt, ne, das sind so Kleinigkeiten, wo man dann erstmal drüber nachdenkt. Klar, man sagt es vielleicht im ersten Moment, damit man dem Mädchen dann irgendwie diesen Hass wegnimmt, der ihr da entgegengesprungen ist. Aber auf der anderen Seite denke ich, der hat die angespuckt? Was ist das für ein Typ? Der kriegt jetzt erstmal einen Einlauf und dann dem Mädchen sagen, niemand darf dich anspucken, niemand darf dich treten, aus welchem Grund auch immer. Mhm. Ich meine, da fängt es schon an. Das sind ja so Kleinigkeiten.
Es sind so Kleinigkeiten, wenn man um den Aspekt der Liebe nimmt. Wir haben das vorhin im Märchen angesprochen, dass dann die Schöne oder die Schönste im ganzen Land immer von einem Prinz so gepickt und ausgewählt wird. Und manchmal kann es natürlich auch über das Geld laufen, dass man sagt, Frauen gehen in kreative Berufe, die ja immer, wenn man auf die eigenen Eltern nochmal hört, eine große finanzielle Unsicherheit haben. Aber vielleicht heiratet man dann und kann dann nett ein bisschen zeichnen, malen oder Comedy machen, weil man ja finanziell abgesichert ist. Also das sind ja auch all diese Legenden, die immer wieder eingetropft und eingetrichtert werden. Wie durchbrechen wir die? Also so wie du sagst, das Aufmerksam machen ist ansprechen, ein anderes Verhalten dann eben auch anbieten, ne?
Genau, und das sind natürlich auch so ein bisschen so veraltete Sachen wie das Ehegattensplitting und so. Das ist natürlich etwas, was ich auch beobachte bei Freunden, die sagen, ey, das geht einfach nicht anders. Ich muss einfach den Job nehmen, der irgendwie halbtags ist und mein Mann verdient halt mehr und dann ist das für uns steuerlich einfach besser und so. Und so wird man so gehalten, ne? So bedingt sich das so. Und,
obwohl mehr Frauen einen Studienabschluss haben, obwohl mehr Frauen mittlerweile Abitur auch machen, das ist dann ja eigentlich ein Widerspruch.
Total, und auch es werden ja viele Startups, die meisten Startups werden von reinen Männerteams gegründet und ganz wenig Frauen gründen nur. Also es gibt dann immer noch mehr gemischte Teams, aber reine Frauen-Startups, das sind ganz wenig. Ich habe die Prozentzahl jetzt nicht im Kopf, aber trotzdem in den Langzeitstudien.
Das geht gar nicht, dass du die Prozentzahl nicht im Kopf hast, Caroline.
Sorry.
Das ist wirklich,
also es ist wahnsinnig wenig. Ja, kaufen Sie mein Buch und schauen Sie es nochmal nach.
Auf Seite 93, unten links.
Aber was interessant ist, ist, dass diese Unternehmen, die von Frauen gegründet wurden, on the long way sozusagen, performen die besser als männergegründete Unternehmen. Und da liegt ja auch wahnsinnig viel Potenzial. Also dass so Unternehmen, die zum Beispiel in Startups investieren oder Geschäftsmenschen, dass die einfach eigentlich sagen müssten, ey, wir müssen viel mehr in Frauen investieren oder in gemischte Teams, weil die Dinger, die performen einfach besser.
Wir müssen gleich nochmal drauf kommen, liebe Caroline, wie man dann den Fuß tatsächlich in die Tür bekommt. Ja, denn das ist ja etwas, was wir auch noch feststellen. Viele Netzwerke sind einfach noch Männerbünde. Viele Türen sind wirklich noch doppelte Türen. Und da muss man ganz schön kratzen, bis man dann tatsächlich durch ist. Wenn man den Fuß aber in der Tür hat, wie setzt man sich dann durch und wie erweitert man diesen Raum auch für andere Frauen? Unser Thema gleich hier im HR3 Sonntagstalk, denn die Arbeit, die Präsenz von Frauen muss einfach sichtbarer werden. Mario Barth, Dieter Nuhr, Loriot, Bülent Ceylan. Die Comedy-Szene war ganz lange und ausschließlich von Männern geprägt. Klar, dann gab es die ersten Frauen, Anke Engelke, Cindy aus Marzahn. Mittlerweile sind sehr, sehr viele Frauen, die Bühnen erobern. Sehr erfolgreich Caroline Kebekus, mein Gast heute hier im HR3 Sonntagstalk. Caroline, du hast es geschafft. Du stehst auf den Bühnen, du hast eine eigene Fernsehshow, du hast den Fuß in der Tür. Ist das eben auch eine Chance, andere Frauen zu empowern, den Weg für andere zu ebnen?
Auf jeden Fall. Also ich glaube, es geht nicht anders als über Vorbilder, ne? Als über Frauen, die den Weg schon gegangen sind. Also ich habe schon immer gewusst, ich bin ein wahnsinnig an Humor interessierter Mensch. Ne? Ich bin immer diejenige gewesen, wo die Partys geendet haben. Ich habe in der Küche dann meine Geschichten erzählt und die Leute lagen am Boden vor Lachen. Aber ich habe nie gedacht, dass das ein Job für mich ist.
Was schenkt dir eigentlich das Lachen der anderen? Was macht das mit dir?
Boah, da könnten wir tiefenpsychologisch. Wahrscheinlich ist irgendwas in meiner Kindheit unfassbar schiefgelaufen, dass ich irgendwie brauche, dass andere Leute... ich glaube, ich mag so die Absurdität in Situationen. Mhm. Das ist ja auch alles, was uns so an Frauenfeindlichkeit begegnet heute, ist ja wahnsinnig absurd. Und das macht es ja auch unglaublich lustig teilweise. Dramatisch und lustig. Aber ich weiß es nicht. Das ist irgendwie ein Phänomen, was mich schon als Kind total begeistert hat, also Menschen so mit Geschichten zu fesseln. Und ich habe zum Beispiel als Kind auch immer gelogen. Ne? Ich habe so Geschichten erfunden einfach, die total dramatisch waren. Die Leute so, oh mein Gott, ist dir das wirklich passiert? Und ich höre immer so, ja, das ist mir passiert. Und dann habe ich das so lange erzählt, bis irgendwie das natürlich alles rauskam. Ne? Ich habe als Kind zum Beispiel erzählt, ich hätte einen Pony, ich wusste die Rasse und wie das heißt und das steht in so einem Reitstall. Also völlig...
Ohne darüber zu lachen. Das war das Trainingscamp für LOL. LOL. Was ja erfolgreich läuft, wo du ja auch nicht lachen darfst.
Genau, was ich eigentlich, um auf deine Frage zurückzukommen, Ich habe trotzdem immer gedacht, ich muss was Richtiges studieren, ich muss was machen. Und im Hinterkopf habe ich natürlich diese Performance-Ebene wahnsinnig geliebt, aber habe gedacht, das ist halt kein Job. Ich habe ja die lustigen Menschen, die ich kannte, waren eben so Menschen wie Otto oder Dieter Krebs oder sowas, ich im Fernsehen gesehen habe, wo zwar dann auch Frauen dabei waren, aber die waren so die lustige Stichwortgeberin und hatten dann witzige Zähne drin und so. Oder man hat mal die witzige
Iris Berben, Evelyn Hamann.
Genau, die natürlich toll waren.
Anke Engelke.
Aber Anke war ja eine Ausnahme. Weil Anke war ja keine lustige Stichwortgeberin, sondern Anke war aus sich heraus lustig. Und das hatte ich vorher nicht gesehen. Die hat sich verkleidet, die hat sich hässlich gemacht. Der war quasi die Comedy-Ebene wichtiger als diese, ich bin die Schönste, die Einzige, die Auserwählte, sondern ihr Talent war das, was im Vordergrund stand. Und das war für mich absolut prägend. Und davor hatte ich Gabi Köster gesehen auf der Bühne. Die hat damals in der Stunksitzung mitgespielt. Das ist eine alternative Karnevalssitzung.
In Köln, wo mittlerweile
auch eine Frau Präsidentin ist, was in Köln undenkbar ist in traditionellen Karnevalsvereinen. Und ich weiß noch, dass Gabi Köster die erste Frau war, die ich auf der Bühne gesehen habe, wo ich gedacht habe, krass, das ist ein Beruf. Krass, das kann man.
Aber
machen.
Hat dir jemand ihr Netzwerk angeboten von den Frauen oder hast du das Gefühl, du hast dich immer schrittweise alleine vorgearbeitet?
Teilweise. Also ich habe schon gemerkt, als ich dann immer näher kam an diese Fernsehwelt und so, dass mir von einigen Frauen so eine gewisse Skepsis entgegengeschlagen ist, um das immer vorsichtig auszudrücken. Es gab kein Netzwerk unter den Frauen. Es gab keine Vernetzung unter Comedians. Da gab es ja auch nicht viele, also von den ganz Erfolgreichen meine ich jetzt. Und bis wir uns dann wirklich mal vernetzt haben, das ist auch immer noch total lose. Also mittlerweile gibt es ein Netzwerk an Bühnencomedians. Das haben meine Kollegin Camela Del Feo, Patricia Moresco und Dagmar Schönleber ins Leben gerufen. Die haben Sisters of Comedy gegründet. Und auf deren Seite kann man sehen, wie viele Frauen es tatsächlich gibt.
Ja, und deren Namen man bisher oder viele, viele Jahre einfach auch gar nicht genannt haben. Gott sei Dank sind es mittlerweile viele. Es gibt viele Frauen, die uns zum Lachen bringen, viele talentierte Comedians und man kann einfach nur sagen, gebt ihnen Raum, gebt ihnen Plätze auf den Bühnen. Das ist auch die Botschaft von Caroline Kebekus, meinem Gast heute im hr3 Sonntagstalk. Sie hat es ja geschafft mit ihrer ARD-Sendung und damit auch selbst Einfluss, andere Frauen fördern zu können. Das machst du auch, Caroline. Du lädst immer wieder Frauen ein, als Gäste natürlich in deine Sendung. Empowerment, Frauenförderung, das ist die Caroline Kebekus Show eben auch. Und bist du denn der Meinung, man müsste noch mehr Frauen zeigen als nur in deinem Comedy-Format?
Auch hinter den Kulissen, ne?
Ja.
Also wir haben auch hinter den Kulissen ein ganz diverses Team. Und auch bei den AutorInnen, da ist es einfach, das Netzwerk an Comedy-Autoren ist meistens männlich. Wir haben ein gemischtes Team. Und sind quasi 50-50 und wir haben aber jede Woche auch noch eine junge Kollegin mitlaufen, die eben dann gucken kann, wie das läuft und sich ausprobieren kann, Witze schreiben kann, die wir dann nehmen und so. Und
okay.
Das macht schon total Spaß. Ja, das ist auch eine ganz neue Erfahrung. Und viele sagen mir, krass, ihr habt ja einen Witz von mir genommen. Ne? Wenn man vorher jahrelang irgendwie Witze einreicht, das gibt es ja auch, dass man so One-Liner einreicht für Comedy-Sendungen und dann immer nur erfährt, ja, sorry, wir haben keinen genommen, also kriegst du auch kein Geld. Ne? Dann ist das natürlich total schön, wenn die bei uns mitsitzen und dann viel mehr eingebunden sind und dann sagen, krass, ihr habt ja meinen Witz übernommen. Das ist von mir, das kommt da drin vor.
Echt? Ja, kein Witz ab. Jetzt, ihr habt meinen Witz genommen. Aber was muss man mitbringen, wenn man fragt? Vielleicht hören uns viele zu, vielleicht frage ich auch direkt selbst, wie darf ich in dein Netzwerk? Ja? Was muss Frau mitbringen, damit sie in dein Netzwerk kommt? Gibt es dann Auswahlkriterien? Weil Männer hatten doch bestimmt auch Auswahlkriterien. Was sind deine?
Ganz simpel, man muss lustig sein. Ne? Also es muss halt gut sein. Das ist ja jetzt nicht so, dass man sagt, ja egal, Hauptsache eine Frau. Das ist ja auch immer diese Quotenangst. die viele Leute haben. Oh Gott, bloß keine Frauenquote, weil ich will für meine Leistung anerkannt werden und nicht einfach so random gepickt werden. Wo ich immer denke, das ist immer so lustig, weil da stelle ich mir vor, dass so ein Frauenquoten-Auswahlteam geht so auf den Lidl-Parkplatz und pickt sich irgendeine Frau und sagt, Glückwunsch, Sie sind jetzt Siemens-Vorstand. Und die Frau sagt, ja, aber ich hab doch keine Ahnung. Sondern wenn du für den Posten ausgewählt wirst, dann bist du eben eine von den Leuten,
die Ahnung hat. Du bist nicht eine von den Millionen unsichtbaren Arbeitsbienen, die einfach immer den Job macht und wo dann der Mann in der Präsentation, das kennen wir ja auch, in der Teamsitzung einfach mal nach vorne prescht und ein Viertel deiner Präsentation raushaut.
Richtig. Und wir machen es einfach so, dass wir gucken, okay, was für AutorInnen bewerben sich. Wenn wir dann sehen, okay, das sind irgendwie so und so viele Jungs und so viele Mädchen, dann würde ich mich jetzt erstmal immer für die Frau entscheiden. Auch nicht jetzt, die sind zwar alle scheiße, die Frauen, aber ich nehme jetzt halt eine Frau, sondern ich nehme schon eine gute Frau, ne, wo ich denke, das ist ja cool, was sie schreibt. Und ich entscheide mich jetzt erstmal für diese Frau. Und da hat der männliche Bewerber dann jetzt erstmal einen Nachteil, aber in dem großen Markt hat der nur Vorteile. Und deswegen nehme ich mir jetzt erstmal das Mädel und gucke, wie das mit der läuft. Und natürlich gibt es dann auch mal Sachen, wo man sagt, ja gut, das hat jetzt nicht gepasst. Aber da gibt es ganz viele Momente, wo man sagt, das passt super.
Genau, und darum geht es ja auch. Also das dann wiederum die Entscheidung hinterher nicht zu bewerten. Ich meine, Millionen von Männern sitzen auf Posten, ehrlich gesagt, die sie jetzt auch nicht zu 100% ausfüllen. Ich merke schon, Caroline Kebekus, du bist eine Frau mit einer Mission, große Träume haben und anderen Frauen die Hand reichen, damit sie ihre Träume eben auch erfüllen können mit hoher Professionalität. Wir müssen aber noch mal bitte kurz über Beauty sprechen, weil von Zellulite bis ich habe leider kein Foto für dich oder moderieren wie Kai Pflaume, all das kommt ja auch in deinem Buch vor. Es kann nur eine geben. Also das Thema Schönheit, Aussehen, ist der Oberarm fest oder hat er doch schon ein bisschen Wingfleisch? All das scheint auch immer noch ein Thema leider zu sein, von dem sich auch die Frauen selbst nicht lösen. Caroline Kebekus hat einiges zu tun in der Heute-Show, in ihrer Caroline Kebekus-Show in der ARD. Und sie hat eine Botschaft. Sie sagt nämlich, macht euch gegenseitig nicht runter, Frauen. Unterstützt euch, tut euch zusammen, baut euch gegenseitig auf. Und dann scrollt sie mal so durch Instagram, blättert durch die eine oder andere Frauenzeitschrift und sieht Frauen, die sich kurz nach der Schwangerschaft schon wieder rank und schlank mit perfektem Sixpack für ein Insta-Foto dort rekeln. Wie findest du das, Caroline? Katastrophal oder nicht?
Dieser Druck, die Schönste zu sein, ist ja allgegenwärtig. Ne? Der ist ja heute auch viel intensiver noch als in meiner Pubertät. Und ich habe schon gedacht, mein Gott, ich kann hier gar nicht konkurrieren mit den Mädchen aus meiner Klasse, weil mein Körper nicht so aussieht wie die Plakate, die ich sehe. Aber jetzt sehen junge Mädchen überall gefotoshoppte und gefilterte Fotos auf Instagram, wo man immer denkt, oh mein Gott, wie schön sind die. Und dann guckt man selber zu Hause in den Spiegel und denkt,
ich brauche ein Bikini, wenn ich ins Schwimmbad gehe.
Ja, ich bin einfach ein Freak. Ne? Also ein normaler Frauenkörper, der ein ganz anderes Bindegewebe hat als ein männlicher Körper, der einfach ganz anders gebaut ist und ganz andere Funktionen erfüllt und der ganz normal und gesund ist, der wird uns als krankhaft verkauft. Da wird in der Yellow Press gesagt, hier wurde, weiß ich nicht wer, mit Zellulite am Strand erwischt. Und dann haben wir so entlarvende Bilder und man denkt, mein Gott.
Nochmal extra so umrandet und nochmal vergrößert. Oh mein Gott. Aber Bodyshaming ist ja sowieso out. Und du machst sogar in der Caroline Kebekus Show auch schon einen eigenen Song für deine Oberarme, weil irgend so ein Honk geschrieben hat, hallo, die wackeln ja ein bisschen. Also Angriff ist die beste Verteidigung.
Ja, auch das Absurde daran aufzudecken, ne? Weil natürlich trifft mich, also ich habe auch keinen Bock, sagen wir mal, wabbelnde Oberarme zu haben. Ich hätte auch gern so Arme wie ein 10-jähriger Junge, also so, weißt du, so. Aber irgendwie, das hat nämlich auch nicht nur ein Honk geschrieben, sondern diese Kommentare unter diesem besagten Video, wo alle über meine Oberarme sprechen, das sind, ich sag mal, 95% Frauen.
Krass.
95% Frauen schreiben mir, wie sehr meine Oberarme wackeln.
Und dann haben wir aber noch einen sehr, sehr, sehr langen Weg vor uns, Caroline.
Ja, gut, aber das ist natürlich auch, ne, wir Frauen machen uns gegenseitig für unser Aussehen fertig, weil das ein Gebiet ist, wo wir Krieg führen können, Das ist den Männern egal. Und wir müssen ja so ein bisschen im Sinne der Männer handeln, wenn wir ein Stück vom Machtkuchen abhaben wollen. Mhm. Das heißt, wir bekriegen uns untereinander, wer die eine sein kann, die den Platz bekommt. Und wir benutzen Mechanismen, nämlich unser Aussehen zu bewerten, was ja eigentlich Frauen untereinander scheißegal sein müsste, weil das ja nur etwas ist, was sozusagen Männer in ihrem Fortpflanzungstrieb, jetzt sage ich mal ganz grob biologisch ausgedrückt, was die interessiert. Aber wir haben diesen männlichen Blick übernommen auf uns. Das heißt, wir konkurrieren untereinander auch, wer hat den festesten Hintern, wer hat den besten Body. Und dann ist das noch alles verknüpft im Unterbewusstsein so, ja, du hast anscheinend einfach auch nicht den Charakter und du bist einfach ein bisschen faul. Ja. Weil würdest du das wirklich wollen, einen zellulitefreien Arsch zu kriegen, dann würdest du einfach jeden Tag auf der Matte liegen und fucking dafür arbeiten. Ja. Nur so kommst du ans Ziel.
Oh mein Gott, es ist so anstrengend. Ich bin für Frieden. Caroline Kebekus steht in der Öffentlichkeit sehr erfolgreich als Comedian und muss sich gefallen lassen, wenn unter ihren YouTube-Videos mehr über ihre wackeligen Oberarme als vielleicht auch mal über ihren Witz gelacht wird und sich wildfremde Honks ein Urteil über ihr Aussehen erlauben. Oft diffamierend und nicht sehr freundlich. Caroline, was hilft dann da? Humor, Schlagfertigkeit oder einfach das Umschalten auf Angriff?
Ja, total. Also ich finde schon, ich finde, dass diese Absurdität daran aufzudecken, auch was daran so lächerlich ist, ne? Aber auf der anderen Seite, ich bin zum Beispiel auch jemand, ich ziehe mich wahnsinnig gern weiblich an. Ich liebe es, mich zu schminken. Ich liebe Kosmetik, wirklich. Ich habe sehr viel Kosmetik zu Hause. Ich will auch nicht sagen, dass das grundsätzlich alles furchtbar ist und dass jede Frau, die sich irgendwie sexy fotografiert oder die Make-up mag oder so, dass das was ist, was irgendwie was Schlechtes ist oder so, sondern sich selber zu mögen und sich selbst zu repräsentieren, ja, ist ja auch was Tolles. Ne? Nur eben diese unrealistische Ebene da drin und immer dieses, das kann jede erreichen, das ist mein Sixpack 3 Monate nach der Geburt.
Nein, ich werde nicht mehr die Beine von Giselle Bündchen in diesem Leben haben. Nein, ja, das schaffen wir nicht. Ja.
Genau, das ist ja aber so ein unterschwelliges Ding. Das ist so eine To-Do-Liste, die jede Frau im Kopf hat. Ein Sommer lang ohne Zellulite am Strand sein. Ja, it's not gonna happen. Also nicht für mich, weißt du, das ist einfach mein Körper, das sind meine Gene. Mein Leben lang wurde ich darauf trainiert, meinen eigenen Körper zu hassen, weil das einer großen Industrie wahnsinnig viel Geld in die Kassen spült. Weil ich Kosmetik kaufe, weil ich mich für Online-Fitnesskurse anmelde, weil ich alles aufsauge, was meinen Körper in irgendeiner Weise optimieren könnte. Weil wenn ich sagen würde, ey, weißt du was, mein Körper ist gut so, wie der ist, ich halte den gesund, aber ich strebe jetzt nicht irgendwelchen unerreichbaren Idealen nach. Das wäre eine Vollkatastrophe für die Kosmetikindustrie. Da will ich ja nichts mehr kaufen, weißt du, was mich irgendwie diesem Ideal näher bringt.
Und wir würden dann vielleicht auch mal langsam anfangen, andere Frauen zu beurteilen. Trägt die nun lange Fingernägel oder kurze, mit Shellack oder ohne, lange Haare, kurze Haare? Also dieser Blick, das nehme ich mit aus unserem Gespräch, dass wir im Grunde uns die ganze Zeit von dem tatsächlichen Thema ablenken, nämlich unsere Kompetenz in den Mittelpunkt zu stellen und uns nicht andauernd zu bekriegen und zu behacken. Also müssen sich die Frauen da selbst auch noch mal mehr auf eine Reise begeben, unabhängig vom Blick der Männer auf uns?
Ja, absolut. Also es reicht ja schon, wenn man so bei sich mal guckt, wie krass bewerte ich andere Frauen? Wie krass vergleiche ich mich auch mit anderen Frauen? Also warum fühle ich mich schlecht, wenn eine andere Frau, die dasselbe macht wie ich, vielleicht mehr Erfolg hat? Heißt das,
Barbara Schöneberger?
Durch ihren Erfolg habe ich irgendwie weniger zu tun oder so. Ne? Also bringt das überhaupt was, sich so zu vergleichen? Und auch für jede Frau, die irgendwie erfolgreich ist, kann man auch sagen, hey, warum gebe ich das nicht weiter? Warum gebe ich nicht Tipps weiter? Warum habe ich eigentlich nur ein männliches Team um mich herum? Warum kann ich nicht mal gucken, wenn eine neue Position besetzt wird, ob es da nicht auch eine Frau gibt, die mir empfohlen wird? Ne? Und
den Blick einfach auch mehr auf sich zu lenken, anstatt immer auf die anderen. Ich glaube, das schenkt am Ende auch dann mehr Energie.
Absolut, ja, total.
Caroline, jetzt kommt dein Buch raus. Es ist seit 3 Tagen draußen. Ich hoffe, dass es viele lesen werden, damit eben dieser Blick geöffnet wird. Und ob die Lider sich heben mit oder ohne Wimperntusche, das ist uns dann auch egal, oder?
Absolut, ja, das stimmt.
Ich freue mich auf die neuen Shows von dir im Herbst. Das Geheimnis moderieren wie Kai Pflaume muss man dann selber nachlesen. Mhm. Und ich danke dir für diesen Sonntagmorgen nachzuhören.
Ja, ich danke dir.
In der ARD Audiothek oder bei uns HR3 im Podcast, wie immer. Hab einen schönen Sonntag.
Danke.
Zu Hause in Hessen.